Ruhe, bitte. Aufnahme jetzt.
Ja, schönen guten Abend, Herr Lüthi.
Ja, hallo, Herr Huber. Wie geht es Ihnen?
Ja, ein bisschen angeschlagen, um mich herum hustet und machen alle Leute irgendwie grippale Infekte und so weiter.
Ah, jetzt, wo Corona vorbei ist, jetzt kommt die Grippe.
Jetzt kommt die Grippe, genau.
Aha.
Jetzt sagt man dem Grippe.
Sie meinen, wir haben einfach nur den Namen gewechselt?
Ja.
Dann ist es nicht so langweilig. Ja, nach 3 Jahren Corona wieder mal was Neues ist sicherlich nicht schlecht, ja.
Ja, das macht Sinn, ja. Ja, wir haben ja weder Grippe noch Corona, wir haben einen Puls heute.
Ja, the very pulse of the machine oder der Puls der Maschine. Ich fand allerdings, irgendwo ist es doch das Gleiche. Letztes Mal hatten wir doch die schlechte Reise.
Ja.
Ist doch genau das Gleiche, einfach in Science Fiction, nicht?
Sind Sie der Meinung?
Ja, ist doch auch eine schlechte Reise. Diesen zwei Damen.
Ja, ich denke, es ist nicht ganz das Gleiche.
Naja, ich denke, die beiden Regisseure haben den Auftrag bekommen, macht etwas über eine schlechte Reise. Dann kam der männliche Regisseur vom letzten Mal, der war unkreativ und hat gleich den Titel übernommen und hat eine Kampfszene mit Horrorleuten gemacht. Und dann kam die Frau und die war ein bisschen kreativer. Und die hat die heutige Folge gemacht.
Sie meinen, deshalb waren auch die zwei Hauptfiguren zwei Frauen?
Ja, klar. Es war ja eine Regisseurin, eine Frau. Wir müssen vielleicht mal zuerst erklären, für die Neuen, keine Ahnung, ob es das gibt oder nicht.
Was wir eigentlich hier tun, ja.
Genau. Jetzt habe ich letztes paar Mal das gemacht, jetzt machen Sie es doch mal Sie.
Also, versuchen wir doch mal, das zusammenzufassen. Bei der ersten Staffel kam Frau Hintermann, hieß sie doch, oder? Das ist schon so lange her.
Hinterwald.
Hinterwald. Okay, es spielt fast keine Rolle. Hinter ist hinter. Und hat gesagt, wir müssen die ganze Serie von Love, Deaths and Robots zertifizieren als Abfall. Wir kamen dann im Gremium zum Schluss, dass es nicht in Globo als Abfall zertifiziert werden kann. Wir haben einen Unterausschuss gebildet mit Herr Lüthi und Herr Huber, die dann wirklich minutiös Folge für Folge sich angeschaut haben und dann ihr Urteil gebildet haben, ob jetzt das Abfall ist oder nicht. Und am Schluss zusammenfassend über alle Folgen, ob die Daumen hoch überwiegen oder die Daumen runter überwiegen. Und jetzt sind wir schon bei der dritten Staffel, was für mich selber persönlich ein bisschen schwieriger ist, weil das doch bildgewaltiger ist, die dritte Staffel als die Staffeln zuvor.
Das ist so. Also wir gehen jetzt zuerst durch die Geschichte durch, erzählen die Geschichte nach für alle, die eben nicht bei Netflix die Möglichkeit haben, die Serie Love, Death & Robots nachzuschauen. Kleiner Tipp, wer das kann, der soll einfach in den Kapitelmarken eins weiterspringen und dann kommt nachher die Besprechung des Teams, also der Schauspieler etc. pp. Also, weil unsere Nacherzählung ist zwar gut, selbstverständlich, aber so gut wie das Original natürlich nicht.
Ja, es ist auch schwierig, etwas in Worte zu fassen, was in Bildern dargestellt wird.
Ja, das war hier bei dieser Folge wieder mal sehr schwierig.
Ja gut, versuchen wir das. Bei den Symbolen, da war aber die Kreativität nicht so hoch, hä?
Ja, ich fand eigentlich schon, weil ich habe mir am Anfang, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, fand ich, was soll das? Und man muss wirklich die Folge durchsehen und dann kapiert man auch die drei Icons. Was vielleicht für unsere Zuhörer, das erste ist ein Zahnrad, welches sich dreht. Das zweite ist ein Totenkopf, aber nur mit einem Auge. Und das dritte ist ein Buch.
Mhm.
Und wer die Geschichte kennt, kann mit allen drei Symbolen was anfangen.
Genau, vor allem mit dem Buch.
Das hat uns auch am meisten Arbeit gegeben.
Ja, natürlich. Ja.
Kommen wir noch darauf zurück. Kein Problem, nicht verwirren lassen.
Gehen wir doch mal zu der Geschichte. Auf einem gelb scheinenden, felsiger Oberfläche fährt ein Fahrzeug durch die unwirkliche Welt. Es ist ein Mondrover mit 2 Astronautinnen. Julie Burton meldet sich zu ihrer Kollegin.
Zeit zum Landemodul zurückzukehren.
Ach komm schon, Burton. Nur noch kurz. So nah waren wir noch nie an der Dedulus Pedra dran.
Die Einsatzzeit des Rovers ist schon überschritten und du weißt...
Hör zu, wir werfen ein paar Sensoren ab, schießen schöne Fotos und schon sind wir wieder weg. In Ordnung? Oh, Moment. Das Display zeigt einen starken Temperaturanstieg.
Ich überprüfe mal die hinteren Sensoren. Könnte ein Schwefelausbruch sein.
Sie schnallt sich ab und kommt in die Führerkabine und sieht die Warnleuchte mit der Warnung: Temperatur, Achtung! In dem Moment bricht die Oberfläche auf und Gestein fliegt durch die Luft. Mit dem Rover versuchen sie, den Steinen und Spalten auszuweichen. Es wird wild und ein Buch mit dem Titel Poems of Old Earth von Michael Swantzig fällt auf den Boden.
Scheiße! Schnell, schnell! Burton!
In diesem Augenblick, als Kivelson den Rover steuert, explodiert plötzlich etwas von innen. Sie versucht verzweifelt, den Rover noch zu bremsen, aber es ist zu spät. Der Rover stürzt in eine tiefe Kluft und Kivelson zieht, wie der Boden auf sie zurast, während Burton heftig nach hinten geschleudert wird. Der Rover überschlägt sich mehrere Male, bevor er schließlich auf dem Dach landet. Alles wird schwarz um sie herum und als Kivelson erwacht, sieht sie, wie der Rover am Grund der tiefen Spalte liegt. Sie hängt kopfüber im Rover. Kivelson ist sich sicher, dass sie verletzt ist und mit großer Anstrengung zieht sie ihren rechten Arm hervor und löst die Schnalle ihres Sicherheitsgurts. Unsanft landet sie auf dem Dach, welches nun unter ihr liegt. Sie war am Leben, aber die Zukunft sieht ungewiss aus und sie fragt sich, was als Nächstes passieren wird. Mit großer Anstrengung richtet sie sich auf und versucht, ihren schwer verletzten linken Arm zu stabilisieren. Sie kämpft sich mühsam zu Burton, um sie unter großer Anstrengung ins Freie zu ziehen. Mit zitternden Händen dreht sie Burtons Körper um und erblickt das zerbrochene Glas des Helmes. Burton ist tot. Kivelson keucht vor Schmerzen. Verzweifelt versucht sie, Kontakt mit dem Orbiter aufzunehmen.
Hier ist Martha Kivelson. Io-Expeditionsmission. Hören Sie, Orbiter? Kommen, Orbiter!
Funksignal verloren. Nächste Verbindung mit dem Orbiter in 12 Stunden.
Scheiße!
Verzweifelt tippt Kivelson auf ihrem Armcontroller und schaut auf die Informationen, welche auf dem Handy-Display erscheinen.
Noch 41 Kilometer.
Was?
Sauerstoffgehalt niedrig. Systemschaden entdeckt.
In Panik tastet sich nach dem Riss an ihrem Sauerstofftank.
6 Minuten bis zum Erreichen des kritischen CO2-Gehalts.
Kivelson schaut sich um, zuerst auf die Leiche, dann auf den zertrümmerten Rover. Mit einer verzweifelten Kraftanstrengung reißt sie eine Türe aus der Verankerung und schmeißt sie zu Boden.
1 Minute bis zum Erreichen des kritischen CO2-Gehalts.
Sie bastelt sich eine Schleppbare und schleift diese zur Leiche. Dort koppelt sie ihren Sauerstoffschlauch an den Sauerstoffbehälter von Burton.
Sauerstoffgehalt stabil.
Erleichtert holt Kivelson Luft. Atmet mehrmals tief durch. Angewidert deckt sie das zertrümmerte Gesicht von Burton mit Sand ab.
Entschuldige, Burton.
Kivelson fängt an, die Schleppbare Schritt für Schritt Richtung Zentrale zu ziehen. Als sie eine kleine Anhöhe erreicht, hält sie kurz inne, um die große Ebene zu betrachten, welche sie durchqueren muss. Es erscheint endlos. Mühsam schleppt sie sich und Burton weiter durch den Sand. Plötzlich stolpert sie und fällt auf ihren verletzten linken Arm. Unter starken Schmerzen gibt sie mit ihrem Armcontroller Anweisungen an ihren Anzug, dass ihr eine schmerzschillende Injektion verabreicht wird.
Warnung kann Nebenwirkungen haben, wie Verlust der motorischen Fähigkeiten, Halluzinationen, Euphorie.
Wenn ich schon draufgehe, möchte ich wenigstens richtig schön high sein.
Langsam lassen die immensen Schmerzen nach. Und durch die Morphium-Injektion fühlt sie sich bereit, um weiterzugehen. Während sie sich weiter durch die Ebene schleppt, hört sie plötzlich ein leises Stöhnen.
Orbiter? Kommen, Orbiter?
Jedoch, es gibt keine Antwort. Das Handy-Display zeigt an, dass sie noch 9 Stunden vor ihrem Ziel entfernt ist. Wieder ist ein Stöhnen zu hören.
Das kann doch nicht.
Kivison dreht sich um und geht zur Leiche von Burton. Dabei wischt sie den Sand vom defekten Helmvisier.
Okay. Ich bin nicht verrückt.
Kivison steht auf und fängt wieder an zu laufen. Dabei vernimmt sie die Stimme wieder.
Martha Kivison.
Du bist tot. Burton, halt die Klappe, verstanden?
Nicht Burton.
Hör zu, ich habe weder Zeit noch Muße, um herauszufinden, welche ungelösten psychologischen Konflikte mich zu diesem Scheiß hier geführt haben. In Ordnung? Ich darf nicht durchdrehen. Scheiß Halluzinationen.
Langsam scheint sie in ein Delirium zu verfallen.
Wach auf! Wach auf!
Kivison kommt wieder zu sich und dreht sich um. Sie blickt zurück und sieht, dass sie sich in Schlangenlinien fortbewegt hat.
Scheiße! Scheiße!
Noch 33 Kilometer.
Ich bin nicht schnell genug.
Schlaf, du bist ein sanftes Ding, geliebt von Pol zu Pol. Coleridge.
Poesie? Echt jetzt? Ich denke, ich hab dir gesagt, du sollst die Klappe halten.
Kivison läuft weiter. Am Himmel entladen sich elektrische Ladungen.
Wer verstreut die Sterne über das Himmelszelt wie funkelnder Staub? Die Bänder des Lichts. Wir schenken ihren milchigen Glanz in die nachtschwarze Schale.
Merkst du nicht, dass ich damit beschäftigt bin, nicht zu sterben?
Doch. Ich versuche, mit dir zu kommunizieren.
Während sie weiterläuft, verändert sich die Umgebung vor ihren Augen. Surreale Gesichter erscheinen in den Felsen.
In der ich wandelte. Und was ich sah und hörte und fühlte, kann nur durch mich selbst.
Wallace Stevens, gute Wahl.
Die Umgebung nimmt immer psychedelischere und farbenfrohere Formen an. In zahlreichen Gesichtern, die sie anscheinend ihr zuwenden und sie beobachten.
Was ist das für eine?
Eine riesige Hand streckt sich ihr entgegen. Plötzlich steht sie vor einer überdimensionalen Abbildung der Leiche von Burton. Die riesige Figur beginnt sich aufzurichten und entfernt sich mit riesigen Schritten, bis eine Stimme sie wieder in die Realität zurückholt.
Martha! Martha! Martha!
Okay, noch einen Schritt.
Vor Erschöpfung und durch Schmerz geplagt, fällt sie auf die Knie.
Noch 14 Kilometer.
Oh, Scheiße. Nein, ich schaffe es nicht. Ich werde nicht. Verdammte Scheiße.
Iverson setzt sich eine weitere Injektion mit Amphetaminen.
Warnung. Die Vermischung dieser Drogen mit der aktuellen Biochemie kann zu Paranoia, Psychosen und Hypomanie führen.
Das Amphetamin hat sie richtig aufgeputzt. Sie schreitet schneller durch den Sand.
Ayo hat einen Kern aus Eisen und Eisensulfat. Wonach hört sich das an? Ayo ist ein silberhaltiger Mond mit einer Hülle aus teilweise geschmolzenem Gestein. Wonach hört sich das an?
Ich habe keine Zeit für sowas.
Der metallische Kern von Ayo zeugt ein Magnetfeld, der sich eigener Puls mit der Kraft des Jupiter verbindet. Wonach hört sich das an? Die Vulkane auf Ayo stoßen Schwefeldioxid und Sauerstoff ab. Wonach hört sich das an?
Kivelson versucht, die Stimme zu ignorieren. Schließlich hält sie inne und hört weiter zu.
Ein rotierendes Feld. Magnetosphäre. Schwefelionen. Kreisförmige Umlaufbahn. Wonach hört sich das an?
Das hört sich an wie eine Maschine.
Ja, ja, Maschine. Ja, Maschine. Ich bin eine Maschine. Sieh mich an.
Sie schaut in die Ferne und macht eine Analyse über das elektromagnetische Spektrum. Die Umgebung verändert sich und wird blau.
Du willst damit sagen, dass der Mond Ayo eine Maschine ist? Und die Maschine bist du?
Kivelsen erkennt, was der Mond ist. Mit einer Hand berührt sie eine der Energiebahnen, die über sie hinwegziehen. An ihrem Handschuh wird die Energie umgeleitet.
Jetzt sehe ich mit meinen Augen so klar den Puls der Maschine, wie tatsächlich er war.
Bert Smith.
Sie dreht sich um zu Burton und lauscht weiter der Stimme und sieht, wie die Maschinenenergie in den zerstörten Anzug eindringt.
Burtons Gehirn ist halb intakt. Sprache ist Daten, Radio ist Medium, Schwefel ist triboelektrisch.
Dieses Loch, so was wie ein Autobahn in ihrem Verstand?
Von allen Seiten trifft sich die Energie beim zerstörten Anzug von Burton.
Ich kann einfach nicht.
Kivelsen schenkt erschöpft zu Boden. Sie kann nicht mehr und möchte einfach nur noch die Augen schließen. Dennoch öffnet sie die Augen wieder und sieht, wie der Körper von Burton sich aufrichtet und der angesammelte Staub sich vom Anzug löst und gegen Himmel schwebt.
Ja, ja, der marmorne Finger zeigt von einem Geist, der ständig reist.
Burtons Körper steht auf, während die Stimme weiter ertönt. Aus dem Helm leuchtet es hell. Eine Hand senkt sich zu Kivelson. Der Körper von Burton trägt sie weiter durch die blaue Landschaft.
Welche unbekannten Äonen des Denkens? Ganz allein.
Plötzlich erwacht sie und hört die Warnmeldungen. Sie sieht Fußspuren, die auf eine Klippe zuführen.
Sauerstoffgehalt kritisch. Sauerstoffgehalt kritisch.
Sie erhebt sich und folgt den Fußspuren. Am Ende der Klippe erblickt sie einen großen See aus Energie. Ein paar Steine fallen in die Flüssigkeit.
Ayo, hörst du mich noch?
Ja.
Ist Burton da reingegangen?
Ja.
Auf dem Handy-Display wird angezeigt, dass sie für etwas mehr als eine Minute Sauerstoff hat.
Wirf selbst rein. Physische Konfiguration wird zerstört. neuronale Konfiguration bleibt vielleicht erhalten. Vielleicht tot, vielleicht leben. Schließ dich mir an.
Ayo, wenn du eine Maschine bist, was ist deine Funktion?
Dich zu kennen.
Jameson wirft einen letzten Blick in die Weite. Sie weiß, es endet vielleicht hier. Eine Träne rinnt übers Gesicht, als sie sagt:
Vielleicht werde ich ewig leben. Oder vielleicht ist das nur ein alternativer Traum vor dem ewigen Tod.
Sie lässt sich von der Klippe fallen und schaut nach oben. Dann taucht sie immer tiefer in die Flüssigkeit ein. Langsam zerfällt ihr Körper, bis er in goldenen Bruchstücken explodiert. Die Flüssigkeit bildet Wellen und goldene Energiekreise breiten sich aus, als ob man einen Stein ins Wasser geworfen hätte. Der gesamte Mond erstrahlt nun in goldenem Licht.
Ja, das war's. Jetzt werden wahrscheinlich einige Zuhörer motzen.
Kann sein.
Weil die Geschichte ist für uns fertig, aber nicht für Netflix.
Genau. Also, sie haben ganz bewusst gesagt, wir haben einen letzten Absatz weggelassen, weil der nicht klar ist.
Ja, beschreiben Sie ihn doch einfach mal.
Die Kamera blendet aus, entfernt sich von Ayo, man sieht dann im Hintergrund den Jupiter und hört eine Stimme von Kiverson, die eine Meldung an die Bodenstation durchgibt. Ja.
Ja, und für uns hat das Ganze irgendwie keinen Sinn gemacht. Oder macht es in Zwischenzeit Sinn?
Was mir unklar ist, die Bodenstation, die sie erreichen wollte, ist ja auf Io auf dem Mond. Und dann kommt die Stimme und gibt der Bodenstation eine Meldung. Aber man sieht einen Satelliten und ich weiß nicht genau, welche Bodenstation jetzt das ist oder was. Eigentlich ist das kein sauberer Schluss.
Ja, und ich finde ihn auch unnötig, also so wie er gezeichnet ist. Also ob sie jetzt überlebt hat oder nicht, das ist doch nicht relevant für die Geschichte.
Nein.
Und darum finde ich unser Ende schöner.
Ja, wir haben hier ganz neutral und ganz objektiv haben wir das Ende verändert.
Ja.
Es kommt darauf an, wenn sie natürlich von Ayo assimiliert wurde, ja, auch dann geht's nicht auf.
Wieso sollte sie dann noch irgendwie mit irgendwem funken? Also macht ihr keinen Sinn. Also für mich macht das Ende von Netflix keinen Sinn. Also ich habe es nicht kapiert. Vielleicht kapiert das irgendein Zuhörer und kann es uns erklären. Ich habe es nicht kapiert.
Es kann auch eine Zuhörerin sein, da es ja hauptsächlich um Frauen geht. Einfach so beiläufig bemerkt.
Ah, Sie meinen, das ist weibliche Logik. Das ist das Problem, wieso, dass es wir nicht kapiert haben.
Könnte sein.
Könnte sein.
Wir mit unserem 1- und 0-Verstand, könnte sein, dass wir das nicht verstehen. Also, liebe weiblichen Zuhörerinnen, nee, das ist ein doppelter, so wie weißer Schimmel. Also, liebe Zuhörerinnen, erklärt uns das mit eurer Logik, bitte.
Gehen wir mal durch die Leute, die da irgendwie beteiligt waren. Und jetzt, das ist ganz speziell bei dieser Folge, es wurden ja Autoren, große Autoren der amerikanischen Geschichte erwähnt.
Mhm.
Und wir haben uns selbstverständlich die Mühe gemacht und haben die rausgesucht und natürlich sämtliche Werke dieser Leute gelesen.
Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Chile jetzt noch vom Lesen.
Ja, also der erste ist Samuel Taylor Coleridge, hieß der.
Ist ein aktuelles Foto, ne?
Ja, für seine Zeit ja. Er war ein britischer Dichter, Philosoph und Kritiker im frühen 19. Jahrhundert. Und er war ein früher Vertreter der Romantik und wurde vor allem durch die Gedichte The Rime of the Ancient Marine und Kubel Khan bekannt. Haben wir natürlich detailliert durchgelesen. Naja, Quatsch, keine Ahnung, noch nie gehört. Aber ja, also wenn man sich wahrscheinlich mit der englischen Sprache auseinandersetzt, kennt man den, weil er hatte einen großen Einfluss auf den Idealismus in Europa. Also scheint ein sehr wichtiger Mensch zu sein. Ja, mir fehlt einfach die Bildung dazu.
Ja, also bei mir in der Schule hatten wir das nicht.
Nee, ich auch nicht.
Es waren andere Gedichte, so wie auf dem Irisee mit dem Schiff und so. Außerdem war er ja noch ein Anhänger von der transzendalen Philosophie.
Ja, das ist auch wichtig. Also ich nehme jetzt einfach an, wer Englisch studiert hat, der hat sicher von diesen Menschen schon gehört. Und es wäre sicher nicht schlecht, den zu lesen. Der ist nicht ganz unwichtig. Aber eben, naja, es gibt so viel. Gehen wir zum nächsten. Wallace Stevens. Der ist ein bisschen aktueller. Er war amerikanischer Dichter und Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Also sehr wichtig. Einer der bedeutendsten Dichter des postmodernistischen Zeitalters und wurde 1955 mit dem Pulitzerpreis für Dichtung ausgezeichnet. Also ein sehr wichtiger Mensch. Er ist 1879 in Pennsylvania geboren und studierte Rechtswissenschaft an der Harvard University. Also ein Anwalt, der sich mit philosophischen Sachen auseinandersetzte. Philosophie, Kunst, Existenzialismus und so weiter und so fort. Auch das sicher sehr spannend. Allerdings habe ich gelesen, er war bekannt für seine anspruchsvollen, komplexen Gedichte, die sich häufig mit der Beziehung zwischen dem Individuum und der Welt auseinandersetzen. Und das hat mich gleich davon abgebracht, anfangen ihn zu lesen. Weil das scheint ein bisschen kompliziert zu sein.
Vielschichtig, ja. Aber was mir aufgefallen ist, dass er den Preis bekommen hat und kurz darauf gestorben ist.
Ja, aber immerhin hat er es noch mitbekommen. Also das finde ich immer wichtig, dass jemand, der eine wichtige Arbeit gemacht hat, auch noch die Anerkennung mitbekommt. Dann hatten wir noch den dritten. Das war William Wordsmith. Der ist eher wieder älter. Der ist im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert hat er gelebt. Ein britischer Dichter und er gehört zu den bekanntesten Vertretern der Romantik und ist vor allem durch seine Gedichte über die Natur, die Landschaft und die menschliche Erfahrung bekannt geworden. Klingt gut? Wäre sicher jemand, den man lesen sollte. Also ich denke, alle drei sind wahrscheinlich in der Schule in England und in Amerika wahrscheinlich so Pflichtslektüre.
Vielleicht. Er war auch ein politischer Aktivist.
Ja.
Und hat sich für die Reformen in den Bereichen Bildung, Landwirtschaft und Arbeitsbedingungen eingesetzt. Vielleicht ein der Ursprung von der Arbeiterbewegungen. Ne?
Sollte man eigentlich kennen. Also vielleicht lese ich doch mal das Ganze. Naja, wer Lust hat, bei uns in den Shownotes gibt es Links, wo man mehr findet über diese drei Menschen.
Und dann kommen wir schon zum Autor. Das ist auch ein aktuelles Bild, hä?
Ja, Michael Swanditch. Ja, das ist ein aktuelles Bild. Der ist nicht mehr ganz so alt. Also nicht wie die Autoren vorher. Er wurde 1950 in New York, USA geboren und veröffentlichte Anfang der 80er Jahre sein erstes Werk, darunter Ginnungagap und Fast of St. Janis, die beide 1981 für den Nibelu Award nominiert wurden. Wir hatten schon mal Kontakt mit ihm oder mit seinem, das, was er geschrieben hat, nämlich er hat auch die Folge Eiszeit, also es war die Folge 16 der Staffel 1, das mit diesem Kühlschrank und so weiter und so fort, hat er geschrieben. Und die war ja auch recht witzig oder neu gedacht. Also finde ich ein spannender Autor grundsätzlich.
Ja, und das Drehbuch? Ein altbekannter.
Das geht wieder in die Chefetage.
Genau, der nicht in Schweden bleiben durfte. Regie ist dann wieder spannender.
Emily Dean. Also nicht nur, dass es eine wunderschöne Frau ist. Also ich war eigentlich sicher, dass die schon mal eine Folge gemacht hat. weil ich habe mir die Webseite von ihr angeschaut und das habe ich mir abgespeichert unter gute Webseiten, also vom Design her. Gefällt mir nämlich. Und ich habe sie noch gesehen, ohne dass sie ihre ganzen YouTube-Links und Videos reingeklebt hat. Da war die Seite noch ein bisschen schöner. Jetzt sieht sie nicht mehr ganz so schön aus, aber es ist immer noch eine sehr schöne Seite. Und dann habe ich lange gesucht und ich habe nichts gefunden. Haben Sie eine Ahnung, wo die Emily Dean uns schon mal über den Weg gelaufen ist?
Nein, ist mir auch nicht präsent, leider nicht, ja. Also eigentlich gemäß Foto müsste ich das ja noch wissen.
Sie meinen wegen der Schönheit?
Ich lasse das hier mal offen.
Also sie ist eine asiatische, australische Autorin und Regisseurin, die in Los Angeles lebt. Sie hat ein Bachelor of Arts mit der Auszeichnung in Geschichte und Englisch an der University of Sydney und ist Graduated Certificate in American Directing of Australian Film und TV Radio School. Also die hat Fundament.
Würde ich schon sagen, das ist doch einiges.
Sie hat auch schon einiges gemacht. Also sie hat bei der Lego Batman Movie mitgearbeitet, der Lego Movie 2 mitgearbeitet, denn einen Science-Fiction-Kurzfilm gemacht, Andromeda, und wurde x-mal ausgezeichnet und so weiter. Und sie ist wirklich eine sehr spannende Frau. Was mich an ihr fasziniert hat, ist im Trailer, den wir auch verlinkt haben zu dieser Folge, erzählt sie, wie sie an diesen Film rangegangen ist und wie sie die Regie geführt hat davon. Und das kann ich allen nur ans Herz legen, den anzuschauen, weil die Frau hat Action. Sie wollte zum Beispiel wissen, wie die Martha da am Schluss der Geschichte, wie das aussehen muss, wenn sie rückwärts in diesen See stürzt, dass das genauso dargestellt wird von der Animationsfirma. Und das hat sie so gemacht, indem dass sie sich selbst aufgenommen hat, wie sie von einem Kasten in ihr Bett fällt.
Okay.
Und auch wie zum Beispiel Martha Burton durch den Sand durchzieht, hat sie so gemacht, dass sie an den Strand ging, ein Brett nahm, das beschwerte und das durch den Sand zog. Und da fand ich, hey, das ist Einsatz.
Das ist definitiver Einsatz.
Und auch wie sie das Ganze erzählt und so weiter und so fort, also auch witzig und eine sehr gestandene Frau, also ich hoffe, von ihr sehen wir noch ganz, 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 ganz viel.
Ja, es wäre schön, ja. Dann haben wir doch die Animationsstudio Polygon Pictures Incorporation. Da werden wir fast weltumspannend. Polygon Pictures ist ein japanisches Animationsstudio, das sich auf 3D-CG spezialisiert hat. Das Studio hat schon zahlreiche Inhalte animiert, darunter Werbespots, die 3D-CG-Anime-Fernsehserie Digital Tokoro-san und den 3D-CG-Anime-Film Samuroid Zero. Im Jahr 2004 arbeitete Polygon Pictures an den 3D-CG-Teilen von Mamoru Oshii's Innocence, dem zweiten Film der Ghost in Shell-Universums und dem darauffolgenden Film The Sky Crawlers von Production E.G. und so weiter. Haben wir denn schon einiges gemacht? Genau in den Shownotes.
Was ich spannend fand an Polygon Picture ist, das ist der erste Animationsfilm, den sie bis jetzt gemacht haben. Alle anderen Studios, die haben ja schon andere Folgen gemacht. Und das ist jetzt der erste von Polygon Pictures.
Mhm.
Kommen wir zu den Figuren. Martha Kivelson. Die Originalsprecherin war Mackenzie Davis. Sie heißt eigentlich Mackenzie Rio Davis. Sie ist geboren am 1. April 1987 und ist eine kanadische Schauspielerin, Produzentin und Model. Sie ist bekannt für die Rollen in den Filmen The Martian, Blade Runner 2049, Happiest Season sowie der AMC-Fernsehserie Health and Catch Fire und die Miniserie Station 11. Sie ist hübsch, so klassisch hübsch, so modelhübsch, so sehr symmetrisch, perfekt. Ist sie wirklich hübsch? Das kann ich nicht beurteilen.
was auffällt, ist einfach ihre geschminkte Augen, die mit einem starken Lidstrich nach außen gehen.
Das ist sicher eine Top-Schauspielerin, aber das Bild fand ich jetzt nicht sehr sympathisch, oder?
Nee, es ist so wirklich so gestellt, gekünstelt.
Also ich habe auch die englische Stimme von ihr gehört und da ist sie sehr gut. Sie ist da wirklich mit Herzblut mitgegangen und mitgeleidet und so weiter und so fort. Sicher sehr gut gearbeitet. Die deutsche Sprecherin Julia Kaufmann. Julia Kaufmann, auch bekannt als Julia Rötig, ist eine deutsche Synchronsprecherin und Hörspielsprecherin. Sie wurde am 15. Januar 1984 auf Rügen geboren und hatte bereits im Alter von 9 Jahren ihren ersten Auftrag in einem Synchronstudio. Ja, und sie hat natürlich jede Menge gemacht. Sie ist so eine typische Schauspielerin, die einfach fix auf englischen oder amerikanischen Schauspielerinnen drauf ist und die Stimme macht. Also als Synchronsprecherin ist sie mir noch nie aufgefallen. Sie hat auch Hörbücher eingesprochen und dort kam mir die Stimme sehr bekannt vor. Sie ist in der Synchrondatei mit 749 Sprachrollen aufgeführt. Und wir haben sie auch bereits schon mal gehört im Raumschiff Nummer 13, wo sie die deutsche Stimme der von Leutnant Colby gespielt hat. Das ist die Frau, die mit, ja, eine Beziehung mit dem Raumschiff aufnimmt, sagen wir mal so.
Sie hat das Raumschiff, das ja niemand haben wollte.
Ja, das war ja auch sehr gut.
Ja. Dann haben wir Juliet Burton, die Figur, die ja nur kurz eigentlich als Originalfigur da war, die Originalsprecherin Jolie Jade. Sie ist eine australische, lettische Synchronsprecherin, Songwriterin und Musikerin. 2019 Ronsted, 2021 And How to Train Your Dragon Charaktere gesprochen hat.
Was heißt nur kurz? Sie hat ja auch den Mond Io gesprochen.
Natürlich, aber als Juliet Burton natürlich nur kurz gestorben.
Ja.
Dann die deutsche Sprecherin, Valentina Bonalana, schöner Nachname Bonalana, ist eine deutsche Synchronsprecherin, die bereits als 6-Jährige die ersten kleinen Synchronrollen gesprochen hat. Sie wurde mit 8 Jahren mit dem Deutschen Preis für Synchron in der Kategorie herausragende Nachwuchsleistung ausgezeichnet, hat in verschiedenen Filmen mitgespielt. Wie auch in Tribute von Panem oder Ghostbusters Legacy. Die hat aber jung angefangen.
Ja, und ist trotzdem nur mit 138 Sprachrollen aufgeführt, was mich ein bisschen verwundert hat.
Ja.
Kommen wir zu den männlichen Rollen. Die gab's auch. Nämlich der Computer. Der wurde von David Shadrow gesprochen. David Shadrow ist ein amerikanischer Schauspieler, der am 7. Juni 1962 geboren wurde. Er ist bekannt für seine Rollen als Tom Cole in der Netflix-Serie Cobra Kai und Tommy Shafter. In der TV-Comedy-Serie Titus war er ebenfalls dabei. Er hatte Gastauftritte in den Fernsehserien wie Cold Case, The West Wing, Six Feet Under, Oliver Bean and Life and Maddie. Und war in den Filmen wie Life from Baghdad und Hey Shoes zu sehen. Er hat auch eine Vielzahl von Videospielen und Zeichentrickserien seine Stimme geliehen. Die deutsche Stimme ist von jemand relativ Bekannten gesprochen worden, nämlich Uwe Büschken. Uwe Büschken ist am 16. Oktober 1953 in Oberhausen geboren. Er ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher und lebt in Berlin. Die Synchronsprecherin Olivia Büschken ist seine Tochter. Uwe Büschken lieh bereits vielen Schauspielern seine Stimme. Die ganze Liste findet man in den Shownotes. Er war auch einige Male bei Dieter Hallervorden Films zu sehen, wie zum Beispiel in Didi, der Experte und Didi auf vollen Touren. Also jemand, den man schon ewig kennt. Und bei Spongkopf Schwammkopf spricht er das erste Weichei in der Episode Harte Jungs. Und Dr. Karl Kiem in der Episode Schneckenwahnsinn. Also jemand, der schon sehr viel gesprochen hat, nämlich in der Synchrondatei ist er mit 2982 Sprachrollen derzeit aufgeführt.
Boah, das ist aber einiges.
Ja, das ist sehr viel. Also es ist eine sehr bekannte Stimme, wo ich eben wieder finde, und das für die Computerstimme. Aber ich nehme an, dass er wahrscheinlich der Haussprecher ist von David Shadrow und darum wurde er genommen, weil sonst, ja, also das ist doch so schnell in der Pause gemacht für ihn. Also.
Genau, mit der Erfahrung sowieso, oder?
Klar.
Ja, kommen wir doch zum Resümee.
Ja, wie fanden Sie es?
Ich fand den spannend gemacht, trotzdem, dass ja nicht viel, außer dem Unfall am Anfang, nicht viel passiert ist, hat mich das bis zum Ende gefesselt, mich viel zum Denken angeregt, fand es auch vom Bild her auch so toll. Also es erinnerte mich dann an die zwei Männer, die den Traum hatten mit den Fischen in der ersten Staffel. Also ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Doch, gut gemacht.
Sie haben gesagt, es hat Sie zum Denken angeregt. Was hat Sie da zum Denken angeregt?
Ja, hat mich zum Denken angeregt. Also sagen, was ist eben in Sprache? Sind Daten, künstliche Intelligenz? Wie weit unterscheiden wir uns als Mensch von einer Maschine? Finde ich ein gutes Spannungsfeld.
Also ist der Mond IO und nicht ChatGPT?
Mond IO, ja. Da ist auch eine künstliche Intelligenz, eine Maschine.
Ja, ja, schon. Also, jetzt wissen wir, was die Zukunft der Erde sein wird, wenn ChatGPT die Herrschaft übernommen hat.
Genau.
Ja, wo stehen Ihre Finger?
Beide Daumen hoch.
Gleich so, okay.
Ja.
Da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung.
Das darf ja sein.
Ich fand die Story als solches gut, auch wenn sie nicht wirklich überraschend ist. Eine Astronautin stirbt und die andere muss sie durch die Wüste, in Anführungszeichen, durchschleppen und nimmt Drogen und sieht dann irgendwelche Fantasiegeschichten. Naja, ist aber okay, also es gibt flachere Geschichten. Die Zeichnungen fand ich, naja. Also mir hat jetzt zum Beispiel, also mit den zwei Männern in der Wüste, das fand ich viel, viel schöner gezeichnet. Viel fantasievoller. Also einfach nur so die Felsen, die da morphen. Naja, also hätte man mehr daraus machen können. Ich fand's okay, ich fand's unterhaltsam, ich fand's schön, aber für mich gibt es ein Daumen hoch und der andere waagrecht.
Ist auch gut.
Ja, ich fand schön, dass eine Frau gemacht hat. Ich habe mir dann lang überlegt, was wäre anders gewesen, wenn das jetzt ein Mann gemacht hätte und auch wenn die Geschichten also nicht zwei Astronautinnen gewesen wären, sondern zwei Astronauten. Hätte das irgendetwas geändert? Und ich kam zum Schluss, nein. Und darum finde ich es gut, weil ich finde es schön, wenn Frauen etwas machen, das sich nicht dann so explizit weiblich sein muss, sondern wo es eigentlich egal ist, ob Frau oder Mann.
Gut, wir wissen natürlich nicht, ob sie ein Holzfällerhemd unter der Raumanzug getragen hat. Das wissen wir nicht.
Das können sich je nach Gusto die Leute selber vorstellen.
Bei der Comic-Empfehlung muss ich hinten anfangen. Wir haben in der Shownotes einen Text, einen großen Inhalt von der Geschichte. Ich habe das angenommen, weil am Schluss steht, in einer letzten spirituellen Reise begegnete John Orr, dem Erschaffer von Zeit und Raum. Orr riet ihm, sich zu erinnern und gab ihm einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg. John nahm sich diesen Rates an. Also es geht auch so am Zwischenbewusstsein oder Metabewusstsein irgendwo zwischendrin. Das geht um John Diffoll. Er ist ein erfahrener Privatdetektiv, die Klasse R in der Schachtstadt Terra 21, einer gigantischen Stadt auf einem erdähnlichen Planeten in die Humano-Galaxie. Er erlebt da einiges mit und am Schluss kommt eben dieser Satz. Ich denke, es ist am besten, wenn er in der Shownotes die Geschichte nachlässt und dann den Comic euch zu Gemüte führt, weil das hier vorzulesen, das bringt in dem Sinn nichts. Es geht eigentlich nur um den letzten Absatz, warum ich diesen Comic zu der Geschichte hinzugefügt habe.
Ist der Comic schon alt?
Der ist schon älter, ja.
Also ist auch wieder etwas, das man nicht einfach so bestellen kann.
Gibt es noch? Ja, ist ein bisschen schwierig zu finden. Es gibt verschiedene Bände davon von John Diffel. Es gibt schon möglich, dass er wieder neu aufgelegt wird. Es sind zwei sehr bekannte Autoren, Zeichner, Jodorowsky und Möbius, das sind sehr bekannt in der Comicwelt. Ich habe das noch aufgeschlüsselt mit dem Zeichner, Jean Giraud. Der hat unter verschiedenen Namen gezeichnet, unter anderem Gier oder Möbius. Seine Western-Comics und Lieutenant Blueberry und seine fantastischen Geschichten um John Diffel dürfen allen Menschen lebhaft in Erinnerung bleiben, sofern man mit Comic zu tun hatte. Offenbar hat er nicht unwesentlich auch Filmemacher in Filmen inspiriert, wie zum Beispiel Blade Runner oder Das fünfte Element. Die sind dann wirklich bekannt. Alejandro Jodorowsky, ein chilenischer Regisseur, Schauspieler, Produzent, Komponist, Dramatiker, Mime, Schriftsteller und Comicautor. Also wirklich ein
Multitalent.
Ein Multitalent, ja. Bekannt für seine esoterischen, surrealen und schockierenden Filme und Romane sowie eine Reihe von Comicalben. Die Links sind in den Shownotes. Also sind wirklich zwei Top-Cracks in der Comic-Szene.
Spannend, werde ich mir genauer anschauen.
Mhm, es lohnt sich. Vielleicht muss man dann ins Antiquariat von einem Comic-Shop.
Ja gut, dann war's das wieder mal.
Denke, ja, war anstrengend.
Ja, also ich habe mir das schlimmer vorgestellt, als was es war. Allerdings, wenn ich sehe, was wir am nächsten Mal haben, die Nacht der winzigen Toten, das wird wieder eine Herausforderung für uns. Also, liebe Zuhörer, erwartet nicht morgen die nächste Folge. Es geht ein bisschen länger.
Mhm, aber es wird eine witzige Herausforderung. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber auch wieder bildgewaltig.
Und vor allem beim Sprechen wird das spannend.
Wir werden quietschen. Müssen wir quietschen?
Ja gut, oder der Computer pitcht uns hoch, aber...
Das wäre noch möglich für Helium, oder?
Ah, sollen wir viel Helium einkaufen?
Ja.
Dann machen wir eine Drogenszene.
Ganz genau.
Also, wir sind schon fleißig am Planen. Wir werden sehen, wie das rauskommt. Ja.
Gut, ja, dann hören wir uns und sehen uns in der Folge. Liebe Leute, guckt euch auch noch die Folge an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und ich wünsche gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bye-bye.